who, it's me, or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil.
High def camera on.
My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house. I don't know.
You believe me, right?
Weird sound.
Something's here. I feel it breathing on me.
Footsteps in, but there's no footsteps out.
Oh, God. Oh, my God.
If you do try to play games with it, that's inviting it in.
Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde. Wir möchten mal in dieser Folge über einen bestimmten Film sprechen und hier mal so ein bisschen klarstellen, was eigentlich so der Unterschied zwischen einem Geist und einem Dämon ist. In diesem Sinne, wie geht's dir, Sascha, mein lieber Bruder?
Ja, sehr gut heute natürlich. Dämonisch oder Geister, keine Ahnung. Aber ja, ich freue mich sehr auf die Besprechung heute. Wir werden heute über Paranormal Activity reden. Ich gebe dir mal das Zepter in die Hand, mal lieber.
Ja, ich muss ja halt vorweg noch einmal kurz erwähnen. Sascha hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja brutal auf diesen Film stehe und sogar halt auf die komplette Reihe. Ich weiß, es gibt viele, viele Leute, die diesen Film sowas von verteufeln, aber ja. Komm mal, ich kann mich noch daran erinnern, damals, als er so relativ neu rauskam, dass auf dem Poster immer stand, don't watch it alone, und das stimmt auch tatsächlich. Ey. Okay, aber come on,
ja.
Lang gelabert, fangen wir einfach mal an. Also der Film Paranormal Activity aus 2007 wurde in der Regie von Oren Peli geführt. Der junge Mann ist ebenfalls auch Produzent. Er hat auch einige Filme auf dem Buckel, wie zum Beispiel die Insidious-Filme tatsächlich oder auch die restlichen Paranormal Activity-Filme. Er hat tatsächlich den ersten Teil, beim ersten Teil die Regie geführt, bei den restlichen einfach nur gesagt, ey, come on, Alter, ich habe keinen Bock mehr hinter die Kamera. Ich mache einfach nur Produzent. Come on, ich investiere den ganzen Müll und ihr macht draus, was ihr wollt. So, muss ich allerdings auch sagen, ist richtig, richtig gut gelungen. Der Film ist tatsächlich in einem dokumentarisch wirkenden Found-Footage-Stil erzählt. Er ist nicht klassisch, das ist nämlich auch das, was ich so genial finde, in Kapitel unterteilt, sondern folgt den einzelnen Nächten, die das Paar dokumentiert. Und das sieht halt, finde ich, richtig genial aus. Also du kriegst da so richtig mit, fängt ja an tagsüber und dann halt Nacht 1 und das geht halt so die ganze Zeit weiter.
Ich wusste gar nicht, dass der Insidious gemacht hat. Das ist sehr interessant.
Ja,
erzählst du was ich noch nicht wusste.
Fand's auch krass. Ich habe halt einfach nur gegoogelt, krass, weil ich wollte mal wissen, was hat denn der noch gemacht? Ich bin immer davon ausgegangen, dass er halt einfach die Regie für die restlichen, also für die komplette Paranormal-Reihe gemacht hat. Das ist so, hä? Da habe ich erst mal so geguckt.
Das ist krass.
Okay, Insidious sehe ich. Gut, der hat so ein paar andere Filme noch gemacht, so relativ unbekannte Dinger. Dann dachte ich so, okay, ich bin aber auch davon ausgegangen, dass er die Regie geführt hat von Insidious etc., bis ich dann genauer geforscht habe und gesehen, ja gut, Produzent hat der. Ne? Die restlichen Paranormal-Filme hat er nicht mehr die Regie geführt, sondern das einfach abgegeben, aber produziert halt. Ne?
Ich dachte, das wäre auch James Wan, ne? Insidious, aber doch ist er auch.
Ja, James Wan,
klar. Regie von James Wan.
Genau.
Okay, krass.
Die James Wan hat es, glaube ich, gedreht. Ne?
Produzent ist der Oren Peli gewesen, der Oren Peli. Ja. Und der Regisseur war der James. Ach, das ist ja krass. Ja, cool, cool. Nice. Guter Funfact, wusste ich noch nicht.
So, wie fängt der Film überhaupt an? Der fängt damit an, dass das Junge mit dem jungen Paar Katie und Mika, die beiden leben zusammen in einem Haus in San Diego, muss ich allerdings sagen, also richtig, richtig geiles Haus, Alter, schön mit Swimmingpool. Und irgendwann kommen die so ein bisschen ins Gespräch, die zwei, und da erzählt Katie, dass sie wohl seit ihrer Kindheit von einer übernatürlichen Präsenz verfolgt wird. Mika läuft die ganze Zeit mit so einer Cam rum, ist aber auch so ein richtiger Brocken, den sieht man auch so anfangs im Spiegel, wo dann Katie aber auch sagt, ja, das sieht aber ziemlich teuer aus, das Ding. Und er möchte dann halt hingehen und sagen, so, wir machen eine Dokumentation, wir nehmen das ganze Zeug mal auf. Und er hat die Idee, lass uns das doch nachts einfach mal aufstellen, die Kamera, wo Katie erst einmal so ziemlich dagegen ist, aber er versucht sie halt so ein bisschen zu überreden, was er dann auch schafft. Hier wäre meine Frage an dieser ersten Stelle, wie findest du eigentlich so die zwei, wie findest du, harmonisieren die zusammen, so als Paar auch? Was würdest du sagen?
Ja. Richtig gut. Also kurz mal eine kleine Side-Story. Also als der Film rauskam damals, weiß ich noch, ich war noch in der Ausbildung, in der Berufsschule, und alle haben davon geredet, irgendwie so, boah, der ist voll krass und Paranormal Activity und hast nicht gesehen. Ich habe den nicht im Kino gesehen damals, ich habe mir den auf DVD dann gekauft. Sag ich am Ende nochmal was zu, aber das ist ein ganz spezieller Film, tatsächlich, genauso wie Blair Witch, aber das ist nochmal, finde ich, eine andere Nummer ein bisschen.
Voll.
Super natürlich, super authentisch, also du, wenn du es früher nicht besser wusstest, so ein bisschen, denkst du dir, boah, krass, das ist ja echt ein Home-Video, ne? Das ist ja so, du hast halt auch nur diese Kamera, ne? Du hast nur diese Perspektive, auch die Nachtaufnahmen, wenn wir da gleich zu kommen, das ist ja so eine Nachtsicht so ein bisschen, mit unten rechts einer Zeitangabe, wie viel Uhr es ist und so weiter. Und die rollt dann auch manchmal ganz schnell weiter. Das ist, darum musst du erstmal drauf kommen. Crazy. Und das so auch durchgewunken zu kriegen bei Hollywood dann am Ende des Tages irgendwo auch, ne? Heftig. Also super Chemie, sehr authentisch. Könntest du, wie gesagt, als wenn du
so ein guckst, richtig typisches Pärchen von ne? So diese kleinen Streitigkeiten, die haben. So, das ist aber echt teuer.
Er sagt, ey, lass uns doch mal ein Video machen, haha, so nach dem Motto, ne? Irgendwie zusammen im Bett
stimmt
und so.
Stimmt das ja auch immer richtig, ne? Weil der nimmt das ja alles so ein bisschen mit Humor auf und Kitty ist halt so die ganze Zeit so relativ ernst, aber klar, die wirkt dann auch, also ungewollt so ein bisschen von dieser, ja, von diesem Humor von Mika so ein bisschen gepackt, so, ne? Die findet das auch am Anfang so relativ lustig. Dann kommt aber auch tatsächlich ein Medium zu ihm zu Gast nach Hause. Und da ist es nämlich auch ganz, ganz interessant, weil das Medium, er sagt dann nämlich, er läuft so ein bisschen durch das Haus, dann fragt er, wie die Beziehung von den beiden so ist. Und dann sagt er auch, er bestätigt eine übernatürliche Präsenz. Und das ist nämlich ganz, ganz interessant, was er da nämlich sagt. Kannst du dich nämlich daran erinnern? Er erwähnt nämlich diesen Unterschied zwischen einem Geist und einem Dämon.
Geist und einem Dämon,
ne? Weil er sagt ja, gut, ich nehme ja oft Kontakt auf mit diesen Geistern. Das ist ja oft so dieses, was Leute haben, wenn sie hinterblieben haben und sie möchten gerne Kontakt aufnehmen. Aber ein Dämon ist ja was ganz, ganz anderes. Und das sagt er auch.
Action.
Richtig, ne? Und dann sagt er aber auch, das ist wirklich mit extrem viel Vorsicht zu genießen. Er sagt dann aber auch, er ist in dem Bereich nicht so versiert und gibt halt eine Nummer weiter, wo die sich hinwenden können. Allerdings ist da so ein bisschen das Problem, dass Mika das alles nicht so auf die, er nimmt das alles so relativ mit Humor, also der ist da so ein bisschen belächelnd, was das Ganze angeht, ne? Er nimmt das nicht so.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das muss ich mal kurz an der Stelle sagen, Mika ist ein richtiger Esel, weil erst kauft er diese Kamera, wahrscheinlich weil er auch technikgeil ist so, und sagt dann aber gleichzeitig, als das Medium sagt, ey, wir brauchen Unterstützung, und er sagt dann, ja, ich will nicht noch mehr Leute im Haus haben und ich mach das schon. So, völlig Banane. Also das ist so ein, aber gut, das muss passieren, damit die Handlung weitergeht, logischerweise.
Vor allem sagt er dann ja auch immer diese Ghostbusters.
Der macht die so ein bisschen so, macht die zum Hund so ein bisschen.
Weil das ist allerdings, muss man auch sagen, wirklich sehr, sehr krass, weil du hast in dem Film ja gar keine Charaktere so richtig, ne? Also da war halt einfach nur einmal kurz dieses Medium, dieser Medium-Typ und irgendwann mal haben die so einen Gast, ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie die Freundin von Katie und das war's aber auch. Also das ist wirklich krass gemacht.
Das ist wie ein Kammerspiel, ne, so, und das Medium heißt auch einfach nur, glaube ich, Medium irgendwas. Der hat, glaube ich, gar keinen richtigen Namen so in dem Film, weil als Zuschauer ist es auch so, du weißt gar nicht, also ist es keine Exposition da so richtig, weil in anderen Filmen ist es so,
es ist ein
Charakter. Das ist der und der oder jemand erklärt das, aber die reden miteinander, du erfährst in den Gesprächen, die so authentisch sind, wie die überhaupt heißen, was da überhaupt abgeht, warum gucken wir das überhaupt, was passiert hier, ne? Genau.
Und das sind halt so die Hauptfiguren, die beiden einfach nur. Ne? So, dann geht es nämlich los mit Nacht 1. Die Kamera filmt das Schlafzimmer. Um 3 Uhr nachts hört man leise Schritte und Geräusche. Katie schläft relativ unruhig. Mika nimmt das zunächst gar nicht ernst. Irgendwann erzählt dann auch Katie, dass sie wohl im Alter von 8 Jahren ein Haus im Feuer ihrer Eltern, also dass es wohl einen Brand gab und das komplette Haus wurde verbrannt und seit 18 Jahren hat sie immer wieder diese Erscheinung. Und weiterhin Mika, er nimmt das Ganze einfach überhaupt nicht ernst. Sie googeln so ein bisschen hin und wieder, aber das war es dann auch schon. Und dann geht es nämlich auch weiter mit der zweiten Nacht und es gibt wieder Geräusche. Türen knarren diesmal, man hört deutlich Schritte. Katie wird immer nervöser, aber weiterhin, nachdem sie sich so diese Sachen angucken, am nächsten Tag guckt sich Mika das an und dann sagt er nämlich auch zu Katie, Katie sieht das nämlich auch, er zeigt ihr das, aber nach wie vor verspottet er das Ganze immer noch.
Es ist da, wo die Tür sich bewegt schon, das ist die
Richtig,
Nacht.
Genau.
Ja,
genau.
Da geht nämlich die Tür zum Schlafzimmer, also es ist so aufgebaut, du hast die Kameraperspektive, die statisch ist, was schon mal geil ist, weil du kannst nicht reinzoomen. Mhm. Ne? Dann hast du das Bett auf der rechten Seite, so mittig, rechts mittig. Und links ist die Tür zum Gang mit der Treppe runter. Mhm. Und die Tür ist offen und da hinten ist es dunkel. Ja. Ne? Und auch immer, wenn da was passiert, dann wummert es so. Ich habe den Film auf Kopfhörern gehört und das, boah, das ist wirklich krass. Ja. Ne? Das wummert dann so, okay, er ist hier, was passiert jetzt da?
Genau. Bisschen, ja. Wie findest du eigentlich so die Atmosphäre die ganze Zeit, auch so bei diesen Nächten? Weil, ey, das ist ein Film, wo es überhaupt keinen Soundtrack gibt.
Gar nicht, null. Das, genau, das wollte ich am Ende auch nochmal erwähnen. Es gibt keinen Soundtrack, kein einziger Ton, außer wenn Mika mal Gitarre spielt, das ist aber kein Soundtrack so gesehen. Ne? Es gibt nichts an Musik da, es gibt keine Credits am Ende des Films. Ja. Der Film ist einfach zu Ende und dann wird nochmal ein Text eingeblendet, bumm. Ja. Du weißt nicht, wer ist der Schauspieler, welches Studio hat das veröffentlicht, keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Und es fängt auch einfach so an. Ja. So, das ist Atmosphäre, ist am Anfang schon so, okay, bist du noch so neugierig, so, okay, was passiert hier? Und je später es wird, desto krasser wird das und desto nervöser wird man auch, wenn man den guckt so ein bisschen. Auch wenn man jetzt, manche sind ein bisschen empfänglicher für Geistergeschichten. So, ja, ne? Ich jetzt zum Beispiel, interessiert mich nicht. Ja. Aber selbst ich dachte so, boah, das ist aber spannend. Auch jetzt sogar noch.
Voll.
So lange Zeit nach dem Release.
Vor allem, das ist auch ganz, ganz krass, was du erwähnt hast mit der Tür. Die ist ja die ganze Zeit offen und du siehst in dieses Dunkle. Und immer nichts, wieder, wenn du so dieses, du siehst das so richtig und du erwartest, boah, scheiße, Alter, gleich kommt.
Gleich springt da jemand raus oder so.
Jumpscare, ne? Genau, aber gar nichts. Also
es passiert halt
der
nichts.
Der Film lebt so krass davon, ne?
Naja, genau.
Genial, ey. Dann geht es weiter mit der dritten Nacht. Diesmal gibt es ein deutlich hörbares Poltern und dumpfes Stampfen im Obergeschoss. Und Katie ist davon überzeugt, dass das eine Präsenz ist, die richtig, richtig bösartig ist. Sie gehen dann auch teilweise hin und gucken, was da ist, aber sie finden einfach gar nichts. Im Nachgang gibt es plötzlich so ein Ding, weil die sprechen ja immer miteinander und Katie will halt unbedingt Hilfe, aber Mika reagiert halt gar nicht so richtig drauf. Er sagt, boah, nee, auf gar keinen Fall, ich werde nicht den Schwanz einziehen vor diesem Ding. Wenn da irgendwas ist, dann soll es doch herkommen. So nach dem Motto, dass er spielt quasi so den Helden, aber er nimmt das halt einfach auf und er sagt immer wieder so dieses, diese Ghostbusters, nee, auf gar keinen Fall, das will ich hier nicht haben. Er sagt einfach nur, nee, wir machen das selber, ich kümmere mich selber drum. Einer Woche passiert nichts, aber dann geht es halt weiter mit den nächsten Nächten. Die Aktivität nimmt immer weiter zu, die Türen bewegen sich, es gibt seltsame Schattenspieler, also an den Wänden, die Lichter flackern. Und da gibt es auch so das erste Mal diese Jumpscares tatsächlich. Ne? Also dieses laute, dann gibt es plötzlich ein lautes Knallen, die Tür knallt plötzlich zu und Mika schreckt darauf auf und Katie schreckt auf, Mika guckt dann auch nochmal ängstlich, was da los ist. Irgendwie habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass Mika die ganze Zeit, egal was los ist, klar, so als Zuschauer willst du ja auch wissen, was passiert, aber die ganze Angst, die Katie die Zeit über verspürt, ist so ein bisschen das Gefühl für mich gewesen, dass Mika die ganze Zeit viel mehr darauf Wert legt, was mit der Kamera ist, als was in dem Moment so passiert.
Der hat ja immer dabei.
Der hat die immer dabei.
Genau. Und wenn was passiert, sie schreit, dann geht er erstmal die Kamera hoch.
Erst die Kamera. So, ne? Genau, richtig. Ne, weil ich weiß nicht, man könnte das vielleicht irgendwie so lösen, dass er die Kamera irgendwo stehen gelassen hätte und vielleicht so dagegen kommt und er grinst zu Katie und man sieht, was passiert, aber nee, der ist halt immer wieder so auf die Kamera. Ne? Dann gehst du nämlich weiter mit den Nächten. Da sind wir jetzt tatsächlich schon bei Nacht 13. Ab da wird es nämlich so richtig, richtig creepy, weil Katie schlafwandelnd aufsteht. Sie steht, und das ist nämlich das, was du geil erwähnt hast, mit der Zeitangabe, die Timeline.
Genau.
Sie steht dann auf, steht vorm Bett, beobachtet Mika und du erkennst so an der Zeit, wie dieser Timeline springt und es sind ungelogen über 2 Stunden, wie sie da steht.
Steht da einfach.
Und starrt einfach nur Mika die ganze Zeit an. Mika wird wach und sucht die ganze Zeit nach Katie. Er sucht sie die ganze Zeit im Haus und findet sie plötzlich im Garten auf der Hollywood-Schaukel. Und er spricht sie an, aber sie sagt einfach nur so relativ regungslos und emotionslos, nee, sie will nicht ins Haus. Und das ist sehr, sehr krass, weil in dem Moment, er sagt ja auch, boah, verdammt, es ist kalt hier draußen, los, wir gehen ins Haus. Sie will aber nicht. Und dann sagt er, okay, ich gehe mal kurz rein und hole uns wenigstens eine Decke. Er geht, kommt zurück und plötzlich sieht der, also er ist ja noch nicht einmal im Garten und plötzlich steht Katie vor ihm. Das ist auch so ein kleiner Jumpscare-Moment in dem Moment. So, ne? Ja, das ist ganz, ganz krass. Und dann ist sie so ganz verwundert und sagt, was machst du hier? Und dann gehen sie ins Bett und da merken die tatsächlich, dass sie wohl schlafwandelt und gucken sich halt am nächsten Tag wieder die Aufnahme an.
Das ist dieser Zeitraffer, ne? Und du denkst dir, wie lange steht die da jetzt? Was macht die jetzt? Ja. Ne? Ja. Und das ist richtig gruselig, finde ich. Also,
mega, das ist richtig, richtig creepy. Und vor allem auch, das Ding, die gucken sich das ja auch dann auch am nächsten Tag wieder an.
Genau, ja.
Und boah, weiß ich gar nicht. Das, und da,
du denkst dir halt auch mal, was machen die jetzt wohl, wenn die das Material sehen, was wir schon gesehen haben als Zuschauer? So, ne? Was machen die dann?
Ja.
Ne? Holen die jetzt den Typen da zur Rate oder nicht oder was? Ja. Ne? Muss ja irgendwas passieren.
Aber nee, ganz im Gegenteil. Was macht Michael? Er macht genau das, wovon ihm abgeraten wurde. Dann kommt er plötzlich mit so einem Ouija-Brett an.
Ouija-Board holen. So. Das Medium so, holen sie auf gar keinen Fall. Auch unter keinen Umständen im Ouija-Board. Okay. Lass mal Major Bolt holen. Richtig gute Idee. Alter,
und vor allem, das ist ja auch tatsächlich so, dass die in dem Moment, wo er plötzlich mit diesem Ouija-Brett da steht, dann streiten die sich ja tatsächlich auch. Und
ja, sie hat gesagt, du sollst das nicht machen, das hat gesagt.
Komplett aus auf das Ding und dann gehen die raus. Ja, und in dem Moment, die Kamera filmt die ganze Zeit weiter, siehst du, wie dieses Ouija-Brett, also dieses Teil sich da erst einmal so ein bisschen bewegt und dann plötzlich in Flammen aufgeht und wieder erlischt. Und das Ding ist dann auch, hinterher erkennt ja Mika dann, dass wohl irgendwie so ein Name erscheint auf diesem Brett.
Genau, also durch diese Flammen sind irgendwelche Buchstaben hervorgehoben worden. Also er hält es auch in die Kamera, man sieht es auch als Zuschauer. Ich habe es jetzt nicht direkt am Anfang gecheckt, was das sein soll. Und dann hat er irgendeinen Namen rausgefunden und dann forschen die halt weiter danach. Genau.
Richtig, und irgendwie ist es so ein Name wie Elena oder irgendwas, boah, weiß ich so gar nicht mehr. Was halt auch, glaube ich, irgendwann später im Film plötzlich so ein bisschen erleuchtet wird quasi. Genau. Dann geht's weiter mit den nächsten Nächten. Diesmal werden die Geräusche brutaler. Es gibt ein lauteres Poltern, die Türen schlagen auf, es gibt Kratzgeräusche und wie du auch schon erwähnt hast, dieses Brummen quasi, das hörst du jedes Mal, wenn du...
Ja, immer wenn er da
ist. Man wird quasi ab dem Moment wird man halt quasi so auf diese Art und Weise so ein bisschen vorgewarnt, so jetzt passiert irgendwas. So, ne?
Ja,
und genau. Tatsächlich gibt es diesmal auch so die Situation, wo eine unsichtbare Kraft die Bettdecke von Katie runterzieht und diesmal wird Katie auch tatsächlich körperlich angegriffen, weil irgendwann guckt Mika sich das so ein bisschen an, will ihr Rücken sehen und dann sieht er plötzlich eine Bissspur.
Genau, richtig, ja.
Und hier wird es halt so ein bisschen krasser, weil Mika rastet dann komplett aus und sagt, boah, nee, mir reicht's langsam. Er will da auf jeden Fall jetzt gegen diesen Dämon ankämpfen. Und vor allem, wie er vorhin schon gesagt, er will auf gar keinen Fall davor wegrennen. Obwohl Katie immer wieder gesagt hat, lass uns hier bloß
Lass uns bitte hier weg, genau. Er sagt dann halt auch, naja, das hast du schon seit du 8 bist, der wird uns verfolgen, egal wo wir hingehen. Hat er wahrscheinlich auch recht, aber ganz ehrlich, wenn dir die Bettdecke nachts weggezogen wird von einem Geist, da gehe ich in ein Motel, Alter. Das ist mir egal. So, ne? Ganz ehrlich, weg hier, Junge.
Oder hol dir doch endlich Hilfe, ey.
Ja, nette, das wäre das Einfachste. Ne?
Ja, da komme ich halt nach. Ich wollte gerade etwas sagen, aber da komme ich. Wieso rufen die Polizisten und zeigen solche Sachen? So, ja gut, was willst du da machen? Okay. Und das ist jetzt quasi so, boah, da habe ich tatsächlich so ein bisschen aufgehört, auf die Timestamps zu achten, in welcher Nacht es ist. Ich habe jetzt halt als Notiz Nacht 18. Die Kamera zeigt, wie Katie erneut schlafwandelt. Sie steht schon wieder so lange vor Mika und verlässt das Schlafzimmer. Man hört plötzlich, wie sie brutal laut schreit. Mika schreckt auf, er geht dann raus, nimmt die Kamera. Nee, diesmal ist es ja tatsächlich anders. Die Kamera bleibt ja im Schlafzimmer.
Mhm.
Dann folgen auf einmal laute, laute Geräusche und Katie wird plötzlich leise. Und da gibt es auch so einen richtig, richtig krassen Jumpscare, dass Mika plötzlich gegen die Kamera geschleudert wird im Schlafzimmer.
Genau, richtig.
Und das ist so dieser krasse, krasse Jumpscare. Und dann kommt Katie plötzlich, sie tritt ins Bild. Nee, ich glaube, sie ist... Man sieht auch gar kein Blut in dem Moment.
Doch, doch, sie hatte auf ihrem Shirt das Blut.
Auf dem Shirt, ne? Aber sie hat nichts
auf dem Shirt. Und sie hat ein Messer in der Hand.
Nee, nee. Und dann guckt sie halt so ein bisschen in die Kamera und sie stürzt sich quasi auf die Kamera. Und hier erkennt man, glaube ich, auch so ein bisschen so etwas Dämonisches in diesem letzten Bild quasi.
Nochmal kurz, da gab es doch auch noch eine Nacht, wo die auch Schritte hören. Und dann machen die so Backpulver oder Zucker auf dem Boden, damit die die Schritte sehen können. Und tatsächlich sehen die dann auch wirklich, dass da jemand durchgelaufen ist.
Richtig.
Und auf dem Dach und die folgenden Spuren und auf dem Dachboden geht die Spur dann hin.
Mhm.
Und da gibt es dann irgendwie ein Foto, was angekokelt ist von der Kindheit von Katie, was da gar nicht sein kann, das Foto.
Genau.
Also das ist so, steigert sich exponentiell.
Ja.
Pro Nacht wird es immer schlimmer.
Vor allem sagt sie ja dann auch, das ist nämlich das Haus, wo sie steht und eigentlich dürfte das Bild gar nicht, keine Ahnung, wie das Bild dahin kommt. Wie fandest du so das Ende quasi?
Krass, sehr gut. Da habe ich auch einen Funfact gleich zu.
Mhm.
Sehr gut, das ist so wirklich der Klimax des Films auch wirklich, weil es ist relativ, also auch vor allen Dingen, wenn du schon mal gesehen hast, weißt du, dass es jetzt nicht krass viele und krasse Sachen passieren, aber es diese Grundangst, diese Grundanspannung ist immer da. Gerade wenn es Nacht wird und du weißt, okay, jetzt ist die Nachtkamera Sicht wieder an, na toll, jetzt geht's wieder los. Was passiert jetzt wohl? Wie lange steht's jetzt neben dem Bett und was knallt jetzt vielleicht, ne? Und so, und aber das Ende fand ich sehr gut. Auf jeden Fall. Es gibt noch, es gibt wohl drei Enden. Es gibt ein Kinoende, was wir gesehen haben. Da gibt es noch zwei andere Enden.
Ja.
Da erzähle ich aber gleich, wenn wir zu den Trailers kommen, zu auf jeden Fall. Ich finde das Ende sehr gut. Was sagst du dazu?
Hammer. Also wirklich auch wieder so diese Spannung aufgebaut. Auch damit wieder so richtig, richtig creepy, wie Katie wieder vorm Bett steht. Und in dem Moment, wo sie geht, du weißt, ey, ich muss mich halt immer so daran erinnern, wie das war, als ich das erste Mal gesehen habe. Du hast nämlich gedacht, durch diesen Schrei, sie geht ja... Du weißt ja gar nicht, wo sie hingeht, aber man geht halt immer so, ich bin immer so ein bisschen davon ausgegangen, die wird ja wahrscheinlich in die Küche gehen runter, wegen dem Messer halt auch, ne? Und du denkst gerade, okay, da passiert jetzt halt wieder irgendetwas und nachher wirst du mitbekommen, was genau das war. Aber tatsächlich ist es so, mit den Schreien hört es plötzlich auf und so, da hast du quasi so ein bisschen diese, du bekommst diese Erleuchtung, sage ich jetzt mal, dass Katie ja dann besessen wurde und quasi einfach nur aus diesem Kampf, ich weiß halt nicht, warum das so gemacht wurde, um mal, denke ich mal, die Spannung aufzubauen, warum das nicht vor der Kamera gemacht wurde alles, sondern wirklich aus dem Bild raus. Na, das packt halt den oh, meine Fresse.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja das Geile. Ja. Du weißt ja nicht, was geht da jetzt ab, weil der nimmt dich nicht mit. Und natürlich vielleicht auch Budgetkostgründe, aber es ist natürlich, du kannst dich ja nicht, also in anderen Filmen ist es so, du bist immer am Ort, wo was passiert.
Ja.
Ne? Beim Gespräch bist du dabei, bei der Action, bist du mittendrin im Auto, hast du The Raid, ne? Hast du nicht gesehen. Aber da bist du so, du bist wie so ein, du bist halt die Kamera gefühlt.
Ja.
Ne? Du wirst stehen gelassen irgendwie und ne, kannst dich nicht bewegen, kannst irgendwo ranzoomen, nix. Und da ist halt wirklich auch dieses, okay, was passiert jetzt? Der Film geht noch 5 Minuten oder so oder 3 mit Abspann. Gibt's ja nicht, aber ne? Was passiert jetzt?
Ja.
Ne? Und das bringt die Spannung echt nochmal auf die Höhe.
Krass ist nämlich, ich habe tatsächlich eine Sache nämlich vergessen. Die ganze Zeit ist ja Katie an diesem Punkt, wo sie ja immer wieder sagt, wir müssen hier weg und Mika will es nicht zum Ende. Wird ja quasi der Spiel so ein bisschen umgedreht. Und es gibt
sagt,
da diese eine Szene, boah, oh mein Gott, ey. Ich habe mich da sowas von eingeschissen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Weil Katie dann plötzlich irgendwie im Bett liegt. Mika ist ja total nervös. Er sagt so, okay, wir gehen jetzt von hier. Und Katie liegt im Bett und sagt, eigentlich ist es doch alles wieder, ist doch alles
es
wieder
ist alles
in Ordnung.
Gut. Wir bleiben hier. Ey, er hat schon gepackt.
Der hat gepackt so, und der rastet ja komplett aus, aber du siehst ihn nicht, ey, da guckt die in die Kamera rein. Oh mein Gott, ey, dieser Blick von ihr, ne?
Ja,
ach,
das ist richtig gut gleich drauf.
Scheiße, ey.
Ja. Also wie auch hier, natürlich guckt ihn selber, ist das noch was ganz anderes, als wir das jetzt hier alles erzählen.
Ja.
Aber das war so auf jeden Fall die Handlung in der Nutshell. Aber wie gesagt, guck dir den selber.
Ja.
Das ist einfach Atmosphäre.
Ja.
Das ist, ich habe hier ein paar generelle Punkte, die den Film so besonders auch machen. Also erstmal seit Release hat der keine Effektivitätspunkte verloren, bei mir zumindest nicht. Der ist immer noch krass und sehr spannend und gruselig, meines Erachtens. Ist ein Geniestreich, das Found Footage. Voll. So nach Blair Witch Project kam, glaube ich, davor, logischerweise, klar, 2007 wurde der Release, glaube ich. Hat das nochmal ein bisschen abgegradet, ein bisschen umgekrempelt. Danach gab es dann Grave Encounters, Paranormal Investigations, 1000 Klone von diesem Film. Und war echt ein Phänomen damals. Ich weiß so, die Trailer liefen im Fernsehen, wo dann Leute gefilmt wurden, die den Film gucken und dann rausgehen und was auch immer. Diese typische Marketingmasche halt, aber da glaube ich schon, dass das irgendwie zutrifft. Es ist nichts Greifbares. Es ist kein Killer da, kein Monster, nichts. Ne? Das ist einfach ein Wummern. Du weißt nicht, was es ist. Du weißt nicht, was passiert. Und warum der Film untypisch und realistisch ist, also erstens das Setting. Es ist ein vertrauliches Setting. Es ist ein Haus. Es ist keine Hütte. Es ist kein fremder Ort. Es ist ein Haus.
Kein Geisterschloss.
Jeder hat ein Haus oder genau, kein Geisterschloss. Viele haben ein Haus, viele haben eine Wohnung. Das ist alles sehr realistisch gehalten. Handelsübliche Kamera wurde verwendet, also auch die Qualität des Bildes und des Sounds auch, ist jetzt nicht so Bombe wie bei einer Hollywood-Produktion, was es nochmal realistischer macht. Es ist eigentlich ein Home-Video. Es gibt keinen Vorspann, es gibt keinen Abspann. Es gibt keine verschiedenen Winkel. Das Blickfeld ist eingeschränkt. Ja. Du siehst nicht alles, wie jetzt zum Beispiel bei der Nachtszene oder so. Das macht dich neugierig und auch natürlich spannend. Keine Musik, wie Ferd schon so schön gesagt hat, also kein einziger Ton. Belichtung natürlich auch komplett realistisch, weil da ist kein Lichtmann, der da irgendwo steht. Mhm. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich glaube, der hat auf seiner Kamera oben Licht noch drauf, ne? Der Mika.
Ja, genau.
Und Dialoge und Figuren sehr authentisch, sehr realistisch. Die haben auch viel improvisiert, also Mika und Katie, die heißen auch wirklich so. Das ist ein echter Name. Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Und auch diese Nachtsichteinstellung nachts ist auch sehr atmosphärisch. So also bei Horror Games, Outlast zum Beispiel, hat ja auch so ein Nachtsichtmodus, das, also wenn ich das sehe, denke ich mir so, oh Gott, was passiert jetzt wohl? Ne? Also das sind so meine Gründe, die ich so rausgefunden habe für mich, die einfach das auch unverkennbar machen. Denn sobald ich diese Nachtsichtkamera-Einstellung sehe, weiß ich, okay, das ist Paranormal Activity.
Ja, ja. Ja. Und damit wurden dann auch später, wie du gesagt hast, es gab so viele Clones, die wurden damit auch tatsächlich so vermarktet, richtig, die Filme. Na, also das war richtig, richtig beerdigt. Klar. Das war mega geil. Wie gesagt, ne, ich erinnere mich halt daran, als die so diese ersten Poster kamen davon und da stand halt immer wieder so dieses Don't Watch Alone und wie du sagst, waren da so in der Ausbildungszeit, wo ich das erstmal richtig davon erfahren habe und das Ding ist, ey, ich habe von allen Seiten erfahren, ey, hast du diesen Film gesehen, der ist, die Leute, alle, der ist echt passiert. Der wurde so richtig unter so Erzählen von allen Leuten, die so ganz, ist immer so, ist echt passiert. Das ist so also dieses typische Ding, ja, bei Leuten, wenn du so weißt, never ever. Und dann habe ich mir den auch tatsächlich das erste Mal so angehört. Alter, ich erinnere mich, erinnerst du dich daran, wo du den das erste Mal auch gesehen hast? Also, ja. Gut, dass du gesagt hast, du hast den gekauft.
In einem Pappschuber noch sogar, weiß ich.
Hast du den Film alleine geguckt?
Ja, ja, klar, natürlich. tagsüber tatsächlich aber auch, weil gerade passte irgendwie. Also das war früher, habe ich da auch nicht so, weil, weißt du, keine Ahnung, wie alt war ich da? Weiß ich nicht mehr, zu lange her. Und aber ich fand den gut so, ne? Und aber das war wieder so eine Urban Myth, so eine, weißt du, so, boah, der ist so heftig, der ist so. Und dann hast du eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden kann, einfach logischerweise. Genauso wie die ganzen Splatter-Filme damals, der ist viel zu krass. Und dann guckst du den nächsten, der ist schon hart, aber nee, nicht so wie er erzählt. Ne? Das ist dann so eine, das wird immer höher aufgebauscht, als es dann wirklich ist. Aber wie gesagt, wenn man den jetzt nochmal nach den ganzen Jahren so reintut und vielleicht auch mal Kopfhörern sich antut und so, okay. Das ist schon, das ballert schon, finde ich, auf jeden Fall. Ne? Eine kurze Nebenfrage, hör mal, die ganzen Fortsetzungen, ich habe, glaube ich, damals noch 2 und 3 mehr reingezogen, weiß ich aber gar nichts mehr von. Das spielen doch auch von Mika und Katie, haben doch da auch irgendwo Rollen daneben. Ist mit dieser Geist aufgeklärt, was das ist für ein Dämon oder was?
Mika gar nicht mehr.
Weil in der Cast irgendwie habe ich gesehen, dass der da auftaucht oder sie, keine Ahnung, eins von beiden.
Ob die über ihn sprechen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bei Teil 2 ist ja tatsächlich so, das ist die Vorgeschichte von 1.
Ah, Prequel, okay.
Genau, Teil 3 spielt in den 80s, glaube ich.
Also nochmal vor Prequel auch noch.
Ja, danach, und boah, ab 4 erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr an den Plot. Weil bei 2 weiß ich noch, das ist ja, Katie ist ja da, da gibt es ja diese Familie, da ist ja das junge Mädel, die die ganze Zeit alles mit ihrem Laptop aufnimmt. Das müsste bei 2 gewesen sein. Und da kommt Katie immer wieder und sie ist ja die Tante. Aber das ist die Story vor 1. Bei 3 spielt sie ja gar nicht mit. 4, boah, ich glaube, das Ding ist tatsächlich irgendwann bei 5, es wird nie richtig, richtig aufgeklärt.
Schade,
das ist nämlich auch das Ding bei Teil 5. Bei 5 denkst du nämlich daran, so okay, das wird ja, das ist ja jetzt Last, der heißt ja auch, glaube ich, Last Dimension.
Ghost Dimension.
Ghost Dimension. Ja,
Ghost Dimension.
Und man wusste immer wieder, das wird jetzt der letzte und danach ist auch Schluss. Und du denkst dir die ganze Zeit, boah, okay, Alter, das wird ja jetzt endlich mal komplett aufgeklärt. Aber bei 5, ey Alter, sorry, ich muss jetzt einfach komplett spoilern. Du siehst bei 5 tatsächlich die ganzen Sprünge, wie die alle miteinander verknüpft sind. Aus allen 5 Teilen.
Oh, das ist gut. Ja, okay.
Aber, boah, da, die basten da so ein Ding rein, ey, wo du dir denkst, wie kamen die denn auf so einen Müll, Alter?
Braucht auch keiner dann, ja. Nee. Okay.
Auf jeden Fall nicht, weil da ist dann irgendwie im Wand vom Kinderzimmer gibt's da so ein Portal plötzlich.
Ach, boah, mein Gott, bitte
nicht. Oh, meine Fresse. Also die haben ja dann versucht, so ein bisschen so ein Poltergeist-Ding daraus zu machen. Boah, ich dachte, das ist danach so ein...
Das ist ja wie, wie heißt nochmal diese Sendung da, Heimann in the Castle, das Talala da mit den Nazis.
Ja.
Ich gucke so die erste Staffel, denke mir, boah, ist so eine geile Sendung. Ja. Und dann am Ende ist es plötzlich so, ach ja, wir sind in irgendeiner Dimension und oh mein Gott, Alter, komm, mach zu. Das
Ding sie immer wieder, Alter, die Autoren, dass sie da irgendwie gebufft haben und danach dachten sie, jetzt machen wir
ja, sowas. Die wussten keinen Ausweg. Ja, wir müssen irgendeine Parallelwelt dann irgendwie aus dem Hintern ziehen. Okay, schade eigentlich, weil ich hätte echt gern gewusst, was da jetzt, was ist das für ein Dämon, warum, wie und so.
Ganz ist es ja nicht. Ich glaube, beim zweiten Teil macht ja das Mädchen sich da mit ihrem Kumpel da so ein bisschen immer mehr auf die Suche und die kommen immer mehr auf irgendwelche Sachen. Und in Teil 2 spielt der Junge eine große Rolle. Mhm. Es ist, ich glaube, der ist Spencer. Spencer heißt er, glaube ich. Und plötzlich gibt es da so einen Plot-Twist, wo du denkst, boah, Alter, okay, das ist krass. Dann kommt man so ein bisschen dazu und du denkst, boah, Alter, ey, gleich wird das schon so ein bisschen aufgeklärt, aber danach ist Sense.
Ja, wahrscheinlich haben sie im ersten Teil einfach eine Idee gehabt, die haben sie gut umgesetzt und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie viel es auch immer gibt. Einfach so, ja, wollt mir nicht noch irgendwas erzählen? Ah, scheiß auf. Keine Ahnung. So. Ja, aber auch heute noch kann ich den Film weiterempfehlen für Leute, die auf sowas stehen, auf jeden Fall. Ist immer noch sehr, sehr gut und mit Sicherheit 1000-mal besser als andere Dinger, da, die Found-Footage machen. Ne?
Eine Sache, ich habe nämlich einen Tag vorher Paranormal Activity Tokyo Nights angeguckt.
Ja,
den gibt es auf Prime. Ich habe immer wieder gedacht, weil, boah, ich habe den echt lange, lange nicht mehr gesehen. Ich bin immer wieder davon ausgegangen, dass das ein Remake sein soll von Paranormal Activity. Ach. Wo ich den jetzt am Wochenende nochmal angeguckt habe, da ist mir früher immer, als ich den das erste Mal gesehen habe, so ein Detail nämlich komplett entgangen. Es gibt wirklich Parallele zwischen diesen beiden Filmen. Und ich muss sagen, Tokyo Nights, der ist auch sehr, sehr geil gemacht. Also den kann ich ebenfalls empfehlen, ey.
Cool, mega, ja, da muss ich mal angucken tatsächlich. Ist das eine amerikanische Produktion dann? Oder,
Boah, da fragst du mich, was ich glaube. Das hat auch tatsächlich der gleiche Typ gedreht.
Ja, okay, gut.
Aber den kann man sich auf jeden Fall geben. Der ist auch, was Creepy-Level angeht. Boah, Alter, da haben die noch mal eine Schippe drauf getan. Ey, oh mein Gott, ey.
Das ist gut.
Ja.
Sollen wir zu den Trivias kommen, mein Lieber?
Genau, richtig, das ist jetzt nämlich das Stichwort. Okay. Perfekt.
Wolltest du anfangen? Soll ich anfangen?
Können wir abwechseln? Fang ruhig an.
Okay, also ich habe ja gerade schon gesprochen, dass es da verschiedene Enden gibt von dem Film. Ich weiß jetzt nicht. Also du kannst dir bei YouTube dir anschauen. Parallel gibt es so ein Video, habe ich mal angeguckt. Weiß jetzt nicht, ob es auf der Blu-ray-Veröffentlichung auch drauf ist oder was auch immer. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, da komme ich aber gleich noch zu. Es gibt ein Ende, was wir alle kennen. Das ist das originale Ende, was jetzt gerade aktuell, beziehungsweise das Kinoende, was wir aktuell über den Streamer gucken können und so weiter. Da gibt es noch ein Originalende, was auf dem, also der Festival-Cut quasi von 2007. Da ist es so, dass nachts Katie wieder in Trance neben dem Bett steht, geht dann runter, man hört einen Streit, einen Kampf. Katie kommt mit einem Messer blutüberströmt zurück ins Schlafzimmer, setzt sich dann neben das Bett und da vergeht auch wieder mit dem Timestamp 1000 Stunden, bis es morgen wird, bis der Tag anbricht. Dann kommt die Polizei und Katie ist völlig verwirrt, geht auf sie zu, die Polizisten erschießen sie und dann wird der Film abgeblendet. Das ist jetzt quasi der Festival-Cut, den es da gibt. Und dann gibt es noch ein alternatives Ende, beziehungsweise ein Deleted Ending. Katie nachts aufsteht, das Bett verlässt, kommt mit einem Messer zurück, also das Messer ist immer im Spiel irgendwie. Und anstatt Mika anzugreifen, setzt sie sich auf den Boden, wiegt sich vor und zurück und schlitzt sich die Kehle auf und dann bricht vor laufender Kamera zusammen halt. Das ist dann das andere Ende. Und was wir jetzt bekommen haben in dem Film, kann ich mal kurz, weil das so gut zusammenpasst, war tatsächlich Steven Spielbergs Schuld. Jetzt fragt ihr euch, wie kann das sein, dass Steven Spielberg einen Film, der irgendwie, was er kostet, 70 Millionen Dollar, 70.000 Dollar oder irgendwie so kostet hat, auf jeden Fall sehr wenig. 15.000 sogar nur, das ist ja unfassbar. Wie kommt der an diesen Film, was ist da passiert? Also Paramount hat 2007... die Rechte von Oren Peli oder Oren, wie auch immer der ausgesprochen wird, gekauft für $350.000, was auch nicht besonders viel ist, wenn man mal sieht, wie viel Fortsetzung gab, ja. Ne? Und hat Testvorführungen gemacht und auch Steven Spielberg eine DVD von dem Film geschickt. So. Und der hat sich den Film reingezogen zu Hause und laut mehreren Berichten hat er gesagt, als ich den Film geguckt habe, sind seltsame Dinge in meinem Haus passiert. So. Badezimmertür war plötzlich offen und also Faxen und er hat dann die DVD in der Plastiktüte zurück ins Studio gebracht und gesagt, der Film ist verflucht. So. Und er hat dann vorgeschlagen, dass das Ende offener, schockierender sein soll und das ist der Grund, warum das Ende jetzt so ist, wie es ist, was ich auch sehr gut finde, weil wie gesagt, das ist ein bisschen klimaxiger, sag ich mal. Da passiert und dann nochmal was,
ein Payoff am Ende. Komplett offen. Ja.
Das auch, genau richtig, ne, weil ich meine, wie gesagt, wenn du von der Polizei erschossen wirst, gut, und wenn du die Kilo schneidest, auch gut, aber ich finde das Ende jetzt hier, was wir bekommen haben am Ende des Tages, richtig gut. Ja. Also genauso braucht man das auch, weil man hat eine Stunde 25 geht da, glaube ich, jetzt das ist auch für diese Art des Films auch genug, finde ich. Hätte es nicht noch länger gehen müssen. Finde ich, ist also zum Beispiel in Conjuring 2, der geht 2 Stunden. Ja, da ist auch tralala und du denkst dir, boah, hätte auch 1:30 gereicht.
Das ist so ein Point, weil ich muss jetzt daran denken, weil du gesagt hast, der geht ja unter 90 Minuten. Und Blair Witch Project, jetzt muss ich gerade tatsächlich so ein bisschen an diesen Unterschied denken. Blair Witch Project geht relativ länger. Aber da hast du auch tatsächlich bei Blair Witch Project so ein bisschen das Problem, finde ich, dass er sich irgendwo zu sehr in die Länge zieht. Und die haben da oft Dialoge, wo du dir denkst, boah, Alter, das ist gerade alles wirklich echt unnötig. Und das hast du bei Paranormal Activity hast du das ja gar nicht. Die haben halt immer wieder so ein bisschen diese kurzen Dialoge, die streiten sich immer so ein bisschen, aber dann siehst du direkt wieder der nächste, die nächste
Nacht. Viele Schnitte, du weißt gar nicht, okay, wann bricht jetzt die nächste Nacht an und so. Manchmal geht es ja schnell, manchmal dauert es ein bisschen. Witzig, dass du das sagst, dann sieht man mal wieder, wie Storytelling und Drehbuch und so weiter schuld sind, denn Blair Witch Project geht 5 Minuten kürzer
als Paranormal Activity. Ach du Schande.
Nämlich 1:21 und Paranormal Activity geht 1:27. Also siehst du mal wieder da, wenn du gut erzählst und gut Drehbuch, dann passt das.
Schande, wie geil. Ja. Wir haben vorhin angesprochen, Budget hatte der rund $15.000. Macht dem Film eines der profitabelsten Filme aller Zeiten, weil eingespielt hat er über 194 Millionen.
Das ist krank. Hätte der mal, ich weiß nicht, wann er seine Rechte verkauft hat für $350.000, aber ich denke mal, er hat sich schwer an den Kopf gefasst, als er gesehen hat, was der eingespielt hat. Ne?
Weil, weißt du, darauf folgt auch so ein bisschen der nächste Funfact, weil die Darsteller, die zwei, die haben für die Rolle nur $500 bekommen. Ey, schade, weißt du, an was ich da die ganze Zeit denken muss? Alter, wie läuft denn sowas? Sind die da quasi zu diesem Cast? Die haben mitbekommen, es wird ein Film gedreht, dann bist du zum Cast. Und dann hat der gesagt hier, der Oren, es wird ein Low-Budget-Film, wir haben $15.000, sorry, kriegt halt nur 500. Und die haben sich gedacht, ey, come on, scheiß drauf, mache ich halt.
Entweder so oder die sind Freunde gewesen von ihm, das weiß ich halt nicht genau, müssen wir nochmal recherchieren. Aber auch, wenn man jetzt die Vita von den beiden sich anguckt, also von Katie und Mika, ach, da ist jetzt auch nicht so besonders viel dabei, ne? Irgendwie an krassen Filmen. Vielleicht sind es auch Anfänger gewesen damals noch. Also hier die Katie, die hat natürlich irgendwie, steht in ihrer Vita alle Paranormal Activity Teile. Keine Ahnung warum, vielleicht hat sie da nochmal eine Sprechrolle gehabt oder was. Oder mitgewirkt und der Rest ist hier halt auch, ne? Ja. In Search of Darkness, nie gehört. Oh, The Newest Testament, nie gehört. Keine Ahnung. Und der Mika, der hat auch alle Filme in seiner Vita, komischerweise. Taken 3 spielt er wohl mit. Mhm. Back to Normal. Das ist aber nicht Taken 3.
Ach so, nee.
Mit Liam Neeson, nee. Oder? Doch, tatsächlich, das ist Taken 3. Back to Normal.
Okay.
Ein Short 2012. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch gesagt, komm, damit wir mal eine Rolle haben.
Aber mich würde ja bei sowas dann interessieren, wenn du als, ey, du hast in dem Film mitgewirkt, du bist die Hauptrolle. Mhm. Ja, sagt man dann nicht, ey, Owen, wenigstens eine Mille?
Ja, wenn das in deinem Vertrag steht, kannst du
das
sagen.
Das ist das halt so, ne? Das ist
also, wenn ich jetzt Schauspieler wäre und die Wahl hätte, würde ich in meinen Vertrag reinschreiben lassen, das ist meine Gage, aber... Ja, oder so, genau. Oder direkt Gewinnbeteiligung. Ja. Aber wenn x Dollar überschritten werden, dann möchte ich gerne prozentual so beteiligt werden. Ja. Ne, wie gesagt, das haben ja, ich glaube Jack Nicholson war das, wie gesagt, bei Batman, der hat dann gesagt, komm, trag mich mal ein bisschen für die Spielzeuge ein oder Merchandise oder was auch immer. Das ist richtig cool gemacht damit. Ja. Ne? Ja. Wild.
Ja, du hast vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, das Bildmaterial. Und das ist auch tatsächlich so. Die Aufnahmen stammen wirklich aus dieser Cam, ne, und die Nachtszenen etc. Oder auch diese restlichen Sachen, das sind alles wirklich echte Überwachungskameras tatsächlich.
Krass. Mhm. War das aber, das war kein VHS, mal mit sich, aber digital schon.
Ja, ja.
Ne? Ja, das wäre zu krass. Ja. Ja, ich habe noch Drehzeit. Film wurde unter einer Woche gedreht. Dreharbeiten fanden nur in 7 Tagen statt, größtenteils im echten Haus des Regisseurs Oren Peli. Das ist anscheinend sein Haus auch. Deswegen auch, du brauchst nicht viel Kohlen, wenn du kein Set brauchst. Ne?
So ja, gesehen. Das ist sehr, sehr spannend.
In San Diego war das wohl. Ja. Ne?
Und für diese eine Kamera, die halt Mika mal wieder benutzt, ja wohl $3,000 gekostet, hat Oren Peli selber investiert. Wie gesagt, komm mal, gebe ich aus meinem eigenen Budget raus.
Ich habe noch ein paar, und zwar kein Drehbuch im klassischen Sinne. Es gab nur eine grobe Outline, die Schauspieler improvisierten die Dialoge, um das Ganze echter wirken zu lassen. Das merkt man auch sehr, finde ich. Basic-Dialoge, logischerweise. Ja. Die reden jetzt nicht über den neuesten Entwicklungen der Aktien, sondern so typische Dinge halt einfach. Ne? Also das kriegt man schon authentisch hin. Testverführung als Gamechanger. Paramount entschied sich, den Film in die Kinos zu bringen, nachdem Testscreenings Zuschauer so verängstigt hatten, dass manche den Saal verließen. Weil es war eigentlich ein Direct-to-DVD-Projekt. Ne? Erst der positive Buzz und Spielbergs Einfluss machten ihn zum Kinohit. Das ist das noch ein Funfact, den ich habe. Ja, alles wurde in einer Location gedreht, logischerweise. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man das. Das ist das Haus von Oren Peli gewesen. Und dann haben wir noch Regisseur ohne Filmerfahrung. Oren Peli war eigentlich Videospielprogrammierer und hatte zuvor noch nie einen Film gemacht. Paranormal Activity war sein erstes Projekt. Ich weiß nicht, ob der damit reich geworden ist. Wenn er keine Ahnung hatte, dann bei $350,000 hat er seine Rechte abgetreten. Ich weiß nicht, ob er noch beteiligt ist. Aber da haben die Studios dem gut abgezogen, anscheinend. Aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob es vor dem Boxoffice war oder danach. Wenn man
sich jetzt so überlegt, okay, er hat die nächsten Teile dann mitproduziert, aber dann auch so rein wie Insidious, dann wird der ja eigentlich schon eine Stange
gebracht. Insidious ist crazy, ja. Ich glaube, Insidious ist auch sehr erfolgreich gewesen damals. Ne? Also eins und ich glaube, wie viele Teile gibt es? 3 mittlerweile, keine Ahnung. Ja, und natürlich noch ein Punkt, der dieses ganze Pärchen authentisch macht. Und zwar haben die da auch in diesem Haus tatsächlich gelebt. Na, authentisch zu steigern, wohnten Katie und Mika während der Dreharbeiten tatsächlich im Haus und filmten Teile selbst. Also das ist so, dass der Regisseur vielleicht auch manchmal gar nicht dabei war. So, ne? Das ist halt, du hast nicht dieses Set mit den ganzen Leuten und dann hast du einen Action-Stunt-Coordinator und dann hast du einen Make-up-Artist und dann hast du noch jemanden, der Action ruft. Und den Regisseur, der dann an seinem Bildschirm sitzt. Ich frage mich auch bis heute, erstens, er sieht ja nicht, was du aufnimmst, weil es ist eine eigenständige Kamera. Zweitens frage ich mich, wie die das mit dem Zeitraffer gemacht haben, dass die Zeit so spult. Haben die, sag ich mal, 5 Minuten steht die dann vorm Bett und die haben dann die Zeit digital eingefügt und dann selber hochgedreht einfach wahrscheinlich. Ne? Du kannst die vorher nicht 3 Stunden vorm Bett stehen lassen. Geht ja nicht. Ne? Ein bisschen schwierig.
Vor allem ohne einen Schnitt.
Einfach so. Genau, habe ich mich ein bisschen gefragt.
Aber so, das ist schon echt geiler Trick auf jeden Fall. Ne? Weil du musst dir vorstellen, durch diesen Timestamp, okay, kann halt sein, dass das ja wirklich auf, keine Ahnung, 120-fach beschleunigt wurde. Ja, wie du sagst, vielleicht waren es nur 5 Minuten. Mhm. Aber nur dieser Timestamp ist vielleicht nur auf 10-fach beschleunigt.
Also, ja, wer weiß. Ja, das wird genau. Ja eigentlich so. Das kannst du ja unabhängig voneinander steuern, ja, wenn du es sowieso digital einfügst. Und ich denke mal, das und auch die Dämonenfratze am Ende des CGI war, glaube ich, das teuerste wahrscheinlich am Film.
Ja, stimmt.
Das Digitale einzufügen.
Vor allem, das Ding ist ja, das siehst du ja nicht einmal so richtig. Ne? Du musst ja, also ich habe es wirklich so gemacht, dass ich es pausiert und so wirklich Frame by Frame habe ich mir das so richtig angeguckt. Also das sieht krass aus.
Das geht sehr schnell. Aber ich finde es auch gut, weil ich finde zum Beispiel so andere Found-Footage-Filme wie VHS zum Beispiel oder auch Rec, die halten sehr krass drauf auf gewisse Dinge, wie jetzt bei Rex sind es ja auch Zombies, glaube ich, oder so, ja, sowas in die Richtung, da siehst du sehr viel von. Ja. Und gerade, das haben wir schon mal besprochen, was du nicht siehst, das gruselt dich, die Angst vor der Angst so ein bisschen. Und das ist hier auch ganz groß der Punkt, da passiert eigentlich gar nicht viel. Nichts, ja. Aber dein Kopf macht da viel draus. Ja. Ne? Da poltert ein bisschen was, da bewegt sich mal eine Tür. Ne?
Die
okay, cool.
Schritte und dieses
die Schritte, dieses Wummern, ne? Genau, und am Ende natürlich ist das dann der Klimax und der Schockmoment, sag ich mal. Aber auch das ist jetzt, wenn du einen Horrorfilm dir so anguckst, eigentlich, ist jetzt nicht so krass. Aber alles insgesamt macht es so gut. Mhm. Na, du hast keinen Abspann, du hast keine Musik, du hast diese eine Kamera nur, dann hast du die authentischen Schauspieler, die Dialoge und so weiter und so fort. Das ist so dieses Geheimrezept davon, finde ich. Was Rec zum Beispiel nicht so macht, was auch okay ist, aber...
Ja, okay, da erwartest du, da weißt du schon die ganze Zeit, was da jetzt kommt.
Genau.
Mir ist jetzt halt echt nur eine Sache aufgefallen. Alter, bei, wenn du überlegst, ist in dem Film die creepieste Figur überhaupt eigentlich Katie, obwohl sie ja die ganze Zeit diese Angst hat. Das ist richtig krass. Also, das ist echt krass gespielt, Alter, noch vor allem, ne? Dieses, wie sie vom Bett steht. Und dann auch diese Blicke in die Kamera in der einen Szene, wo ich gesagt habe, wo die sagt, boah, nee, ich will schon hier bleiben. Und dann natürlich auch das Ende, ne? Boah, oh mein Gott.
Ja, das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall gucken, Leute, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, wenn ihr darauf steht oder irgendwelche Geistergeschichten mögt und nicht unbedingt Splatter-Fans seid oder irgendwas anderes.
Aber ich kann auch empfehlen, ey, die Fortsetzungen sind schon echt geil. Bis auf wirklich 5 ist, oh mein Gott, ey. Es gibt auch so ein, wie nennt man das, so eine Zwischengeschichte gibt es, die heißt Paranormal Activity. Oh Mann, ey, das ist keine direkte Fortsetzung, sondern ein Zwischending. Nach 4 kommt so ein Teil und nach dem kommt erst Teil 5. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie der heißt. Der Teil.
Die Gekennzeichneten gibt es hier von 2014.
Ja, das ist der.
Irgendwie so.
Was der spielt das nämlich heißt? So in East L.A., also so eine Grenze zu Mexiko spielt der. Auch sehr, sehr geil. Und da sieht man auch so einige Parallelen. Brutal geil gemacht. Wie gesagt, ne, Alter, die kann man sich echt alle reinziehen. 5 geht halt wirklich noch, aber da ist das Ende katastrophal. Boah.
Genau, müssen wir vielleicht noch erwähnen, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, den könnt ihr aktuell leider nur auf Join im Abo gucken oder Prime. Gab es den mal für eine gewisse Zeit, jetzt aber zur Zeit der Aufnahme nicht mehr. Ihr könnt bei Join auch einfach dieses 7-Tage-Probe-Abo machen und dann einfach direkt wieder kündigen. Dann könnt ihr euch den reinziehen. Genau, oder halt, ich weiß nicht, ob es die anderen Teile auch da gibt, aber, oder halt einfach mal physisch, oder bei Apple für einen 10er oder 4 Euro ausleihen, whatever. Ich gucke jetzt mal hier gerade Teil 2 und so weiter, ja, das ist auch nicht in Join drin, also da müsst ihr euch ein bisschen zusammensuchen. Das ist leider so eine Horrorfilmreihe, wo du denkst, okay, jetzt gucke ich mir Teil 2 an, wo gibt's denn den? Ja, dann musst du dann entweder einen Bundle kaufen bei Apple direkt oder dir das irgendwie zusammensammeln. Ja, das ist leider manchmal so.
Wenn ihr den alleine gucken wollt, macht's lieber wie Sascha, macht's nicht wie ich, guckt's tagsüber. Wenn ihr den nachts über gucken wollt, mit Horroratmosphäre, nicht alleine gucken. Ey, ich habe den Fehler damals immer, als ich den das erste Mal gesehen habe. Sascha, du warst ja schon mal bei mir zu Hause damals in Hochfeld, ne?
Ja, klar.
Du erinnerst dich ja an die Wohnung. Das ist ja ein Haus, was wir haben.
Boah,
das Ding ist, wir hatten auch einen großen Garten damals. Das ist ja jetzt komplett alles umgebaut.
Das kommt nicht cool bei dem Film.
Alter.
Ich weiß, was du meinst.
Ey, Bruder, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich den auch geguckt habe, war nämlich meine Familie, die waren im Urlaub. Und ich habe den.
Was machst du denn?
Das Ding ist, bei mir war immer so das Ding, Alter, Horrorfilme, komm, das stecke ich weg. So, ne?
Ja, ja, aber oh, das ist was anderes ein bisschen.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben von so einem Horrorfilm wirklich Arschflattern gehabt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Rollos runtergemacht und alle Türen abgeschlossen.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt so. Scheiße. Aber auch wieder da, das Setting, ne? Es ist ein Haus, es ist was Vertrautes, es ist ein Bett da, es ist eine Küche da. Ne? Es ist nicht das Haus aus Evil Dead, was keiner jemals gesehen hat in Real Life.
Genau.
Das macht so bedrückend dann auch im Nachgang noch. Ne? Dann den Film beendet hast, ne? Genau. Ja, würde ich sagen, haben wir es schon oder hast du noch was zum Thema?
Das wäre es meinerseits.
Ne? Ja, perfekt. Dann nächste Woche, weiß ich noch gar nicht. Also ein Review gibt es jetzt nächste Woche nicht. Wir haben jetzt 2 Filme wieder besprochen.
Genau.
Vielleicht machen wir nochmal, was hast du letztes gesehen, Folge? Ich habe einige Filme noch am Start.
Ja.
Oder nochmal ein Thema besprechen. Lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen.
Yes.
Habt eine gute Woche und gruselt euch schön. Haut da rein.
Ciao, ciao.